Als wir raus sind zum ersten Spiel in der zweiten Liga, es war, die Mannschaft war abgestiegen aus der Bundesliga in die zweite Liga. Friedhelm Funkel hatte die letzten Spiele übernommen. Dann das Warmmachen vor dieser Südkurve, da musste ich mich schon zusammenreißen.
Erster FC Köln, der Podcast.
Also darauf habe ich jetzt wirklich gar keine Antwort.
Na, was sagst du zum Intro? Kann man so machen?
Kann man so machen, ja.
Dann sage ich an der Stelle auch einmal Tag und Hallo, herzlich willkommen zum Podcast des ersten FC Köln, Folge 20. Und man hat ihn gerade schon gehört, die eingeschaltet haben, werden auch wissen, wer dabei ist. Ein Gesicht, was vielleicht ein paar noch nicht so mega bekannt ist, denn er ist diesen Sommer zu uns gewechselt, aber ist ein Trugschluss zu glauben, dass er neu ist, denn er hat hier vor vielen, vielen Jahren das Geisbockheim schon extrem gut kennengelernt. Deswegen freue ich mich erstmal, dass er da ist. Unser Torwarttrainer der Profiherren ist da, Peter Greiber. Grüß dich.
Grüß dich.
Schön, dass du mit dabei bist und dir die Zeit nimmst.
Danke, dass ich hier sein darf.
Ist dir eine Ehre, wie ich
kenne. Es ist mir eine Ehre, absolut.
Hervorragend. Ich weiß nicht, vielleicht muss man es nochmal einordnen. Peter, du hast hier vor einigen vielen Jahren an der Sporthochschule in Köln studiert, bist eigentlich gebürtiger Mainzer, im Saarland groß geworden und dann den Weg nach Köln gewagt. Bis von da in die Jugendmannschaften des ersten FC Köln als Trainer, um dann später in die Profis hochgezogen zu werden. Als Torwarttrainer, logischerweise. Und nach 10 Jahren am Geisbockheim bist du dann nach Bochum, wo du 19 Jahre lang beim VfL Bochum in der Lizenzabteilung Torwarttrainer warst. Und jetzt bist du wieder zurück. Vielleicht unverhofft, vielleicht auch nicht. Das möchten wir natürlich alles nochmal ganz in Ruhe in diesem Podcast besprechen. Stichwort Podcasts. Hörst du selber Podcasts?
Ab und zu, aber eher selten.
Eher selten.
Ich bin noch so ein bisschen alte Schule.
Können wir davon ausgehen, dass, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, du natürlich reinhörst und
selbstverständlich
dich selber beim Quatschen,
was ich tun werde.
Dann lass uns auch gar nicht so lange drumherum schnacken, sondern direkt eiskalt mit der ersten Rubrik anfangen.
Die Startelf.
Entweder-oder-Prinzip ist klar, denke ich.
Jo.
Torwart oder Torhüter?
Torwart.
Peter oder Pitta?
Peter.
Vollbart oder glatt rasiert?
Vollbart.
Hast du einen der beiden kennengelernt? Wenn ja, macht's die Frage schwieriger, wenn nicht, vielleicht nicht. Toni Schumacher oder Bodo Ilkner?
Toni Schumacher, im Prinzip kennengelernt habe ich keinen. Ich hatte mal ein kurzes Gespräch mit Toni Schumacher. Da war der Thomas Kessler, glaube ich, dabei. Das war bei einem Spiel, aber das war eher zufällig. Wir sind, war hier mit dem VfL Bochum, es war kurz vorm Aufwärmen und dann stand Toni Schumacher an der Tür. Aber die Frage kann ich relativ einfach beantworten. Ganz klar, Toni Schumacher war mein großes Idol, als ich Jugendlicher war und selbst als Torwart unterwegs war. Gab es nichts neben Toni Schumacher. Also das war schon extrem.
Eine Art Vorbild auch, würdest du sagen?
Ja, absolut. Absolut. Zur damaligen Zeit absolut, ja.
War der auch ein Grund, dass du dich für die Torhüterposition so interessiert hast?
Nee, das würde ich so nicht sagen. Ich habe mich relativ früh entschieden, im Tor zu spielen, weil ich es cool fand. Und dann kam praktisch relativ kurz danach Toni Schumacher ins Bild. Ich weiß nicht, ich habe mir irgendwie einen ausgesucht wahrscheinlich und fand die Art cool oder ich kann es ja nicht sagen, aber es war dann klar, absolutes Vorbild und ja.
Bis heute oder würdest du auch sagen, dass es mittlerweile einen Torhüter gibt, der ihn abgelöst hat in deiner Rangfolge oder ist das deine klare Nummer 1?
Das würde ich so nicht sagen, weil es hat dann einen Cut stattgefunden, ne? Also Toni Schumacher war im Prinzip als Vorbild, Idol, wie auch immer, in weiter Ferne Bundesliga. So und irgendwann ist man Teil dieses Geschäfts und dieses Business, wie immer man das nennen will, und arbeitet mit selbst mit Torhütern zusammen und hat natürlich dann auch für den einen oder anderen etwas mehr oder etwas weniger Sympathie. Deswegen würde ich nicht sagen, dass irgendeiner ihn abgelöst hat, weil das kann man nicht vergleichen.
Über dieses Business und auch deinen Weg dahin will ich auf jeden Fall heute noch mit dir sprechen. Lass uns die Startelf noch zu Ende führen. Handtuch ausbreiten oder Handbuch schreiben?
Ein Handbuch schreiben?
Ich habe mal recherchiert. Ist es richtig, dass du ein Buch rausgebracht hast? Oder gibt es einen anderen Peter Greiber, der sich extrem für Torhüter interessiert?
Ach so, das meinst du. Nein, das ist tatsächlich so. Das ist schon eine Zeit lang her. Da war ich sogar noch beim FC.
Gehalten heißt genau, das Ganze.
Hieß damals gehalten. Mittlerweile heißt es systematisch ausbilden. Gibt es verschiedene Auflagen von, ich glaube, die vierte oder fünfte ist jetzt draußen. Also überarbeitete Auflage, ne? Klar. Und ja.
Das Torwartspiel hat sich das Buch, ja, extrem verändert seitdem, nehme ich an.
Hat sich verändert, deswegen hat auch die jetzige Ausgabe dieses Buches nichts mehr mit der Ausgabe zu tun, die 2003 war das, glaube ich, auf den Markt kam, oder 2002.
Wie kam es dazu? Du warst ja auch an der Sporthochschule hier in Köln. Richtig. Das war so dein erster Weg hier in die Domstadt, bist eigentlich gebürtiger Mainzer. Kam das so durch die Studienzeit, dass du dachtest, ich bringe das mal zu Papier?
Es war im Prinzip so, dass ich während meiner Studienzeit angefangen habe, im Nachwuchsbereich hier beim FC zu arbeiten. Und dann versucht man natürlich auch auf Literatur zurückzugreifen, ne? Was in dem speziellen Fall damals Kinder- und Jugendtraining. Und da haben wir Ende der 90er Jahre, glaube ich, als ich Co-Trainer war in der U15, Cheftrainer war Ralf Grüttwig, der auch lange hier war im Verein, auch im Scouting-Bereich lange hier war. Und wir haben für die Zeitschrift Fußballtraining, also im Philippka Verlag herausgegeben, einen Artikel verfasst über unser Training in der U15. Also das war der erste Kontakt, der zu diesem Verlag im Prinzip stattgefunden hat. Da haben wir einen ganz guten Artikel gemacht, und irgendwann, als ich dann hier in die Torhüterausbildung gewechselt bin, war das halt eine Anfrage, und es gab relativ wenig in dem Bereich, speziell was das Training mit Jugendlichen angeht, Kindern und Jugendlichen. So kam das dann zustande.
Du bist beim FC mehr oder weniger laut eigener Aussage so der erste Jugendtrainer für Torhüter gewesen beim 1. FC Köln. Kann man das so sagen?
Jein. Also zu meiner Zeit hat auch zum Beispiel der Manni Schatt hat was mit den Torhütern gemacht, aber alles in begrenztem Maß, also sprich auf ein oder zwei Jahrgänge begrenzt. Ne? Und jeder hat so ein kleines bisschen das gemacht, was er dachte, ist richtig und so. Und ich war im Prinzip der Erste, der das jahrgangsübergreifend gemacht hat. So meinte ich das. Ne? Also der im Prinzip sich nur um die Torhüter gekümmert hat. Und das von den ganz Kleinen bis zu den Großen, also bis zur U23. Die U23 war damals noch angegliedert, was die Torhüterausbildung angeht, oder anging an die Profiabteilung. Das hat der Rolf Herings gemacht. Und irgendwann habe ich auch die U23 übernommen, und ja.
Dann sag uns doch mal, wie der Kontakt zustande kam. Wie kommst du als Sporthochschulstudent zum Bundesligisten 1. FC Köln?
Also ich hatte, ja, wie gesagt, Sport studiert. Mein Schwerpunkt war Trainerprofil, und das im Bereich Fußball. Und mein Dozent war damals Sigi Marti. Auch Sigi Marti hat hier lange gearbeitet als Jugendtrainer, U19-Trainer, als Scout. Und der hat mich damals gefragt, ob ich Interesse daran hätte, die Kleinen zu übernehmen. War damals die U9, glaube ich.
Da warst du aber nicht nur Torwarttrainer, sondern erstmal
als Mannschaftstrainer. Genau. Ich war praktisch Student in seinem Kurs, und er hat jemanden gesucht, oder der Verein hat jemanden gesucht. Er hat mich angesprochen, hat gesagt, kannst du dir das vorstellen? Dann bin ich hierher gekommen. Dann hatte ich ein Gespräch mit Frank Schäfer, und müsste auch einem Begriff sein, und Christoph Henkel. Christoph auch sehr lange hier, mittlerweile in Eupen verantwortlich. Und habe mich mit denen getroffen, und so wurde ich Trainer im Nachwuchsbereich.
ist ja fast ein bisschen umgekehrter Markt, ne? Dass man damals jemanden gesucht hat und dich aktiv angesprochen hat, während ich mir heute vorstellen könnte, dass die Trainer sich eher bei den Profivereinen versuchen einzubringen. Dann hast du bei der U9 angefangen als Mannschaftstrainer. Und wann kam diese Spezialisierung auf den Torwartbereich?
Also ich habe im Prinzip gegen Ende der Saison bin ich eingestiegen in diese U9 und habe dann 2 Jahre ich habe eine neue U9 praktisch aufgebaut als Jugendjahrgang, 2 Jahre diese Mannschaft betreut, dann war ich 2 Jahre, wie gesagt, bei Ralf Grudwig Co-Trainer in der U15 und dann ist Kollege Grudwig auf die andere Rheinseite gewechselt. Und ich wollte im hauptamtlich im Fußballbereich bleiben und wollte beim FC bleiben und sah für mich die beste Möglichkeit, das halt in der Torwartausbildung zu tun. Und habe das vorgeschlagen. Damals, es war dann, Christoph Henkel war dann verantwortlich für den kompletten Nachwuchsbereich und bin hin und habe gesagt, pass auf, wir haben hier keinen. Ich war selbst Torwart, ich hab Lust da drauf. Wie sieht's aus? Könnt ihr euch das vorstellen? Dann habe ich mal so ein grobes Konzept erstellt. Heißt, wann mit wem oder wann zu welcher Uhrzeit wird mit welchem Jahrgang trainiert etc. Wie wird das organisatorisch geregelt und so weiter und so fort. Und dann hat der Verein gesagt, okay, wir gucken uns das mal an. Gehen Vorleistung. Das habe ich getan, 1 Jahr lang. Und bin dann hauptamtlich angestellt worden.
Offensichtlich aber gute Arbeit geleistet.
Auf jeden Fall, nach einem Jahr kam der Verein auf mich zu und hat gesagt, pass auf, wir machen da eine feste Stelle draus oder eine volle Stelle, wie man das so nennen möchte. Und so war ich dann ja in diesem Trainergeschäft das erste Mal drin.
War das schon dein Hintergedanke, als du Sport studiert hast, dass du auch im professionellen Fußballtrainer werden wolltest?
Nee. Muss ich ganz klar sagen, im Prinzip hatte ich gar keine Vorstellung, was ich danach machen wollte. Ich wusste auch nicht so genau, was ich überhaupt machen will. Ich habe Abitur gemacht, ich war 2 Jahre bei der Bundeswehr. Dann wollte ich irgendwie im Sportbereich bleiben. Und Köln war damals die Top-Adresse in die Sporthochschule. Habe mich auf einen Studienplatz beworben, habe diese eigene Verwendungsprüfung gemacht und habe dann angefangen zu studieren, so im Prinzip ins Blaue hinein. Ja? Und Meine Mutter hat damals immer gesagt, mach noch ein zweites Fach, dann kannst du Lehrer werden. Lehrer wollte ich auf gar keinen Fall werden. Damals hieß es auch, brauchst du gar nicht erst anfangen, gibt's genug von. Ja, ein paar Jahre später war die Situation eine völlig andere. Und habe dann im Prinzip Sport studiert und bin dann eher zufällig in diesen Fußballtrainerjob reingekommen.
Wie ist das jetzt, wenn du im Ausland bist, vielleicht im Urlaub und dich sprechen Leute an, was machst du so beruflich? Und die Antwort ist, ich bin Torwarttrainer. Sind die Leute da beeindruckt, neugierig? Ist das für die wie ein Bürokaufmann oder was sind so deine Eindrücke, wie Leute von außen auf deinen Job gucken?
Mal so. Also grundsätzlich werde ich nicht so häufig angesprochen. Beim letzten Urlaub mit meinen Jungs in der Türkei war es tatsächlich der Fall. Der kam aber aus Bochum, der Kollege. Das heißt, er kannte mich. Der wusste dann auch, was ich mache. So, und wenn man sich mit fremden Leuten unterhält, dann ist da schon ein gewisses Interesse da und viele, die nicht aus dem Fußballbereich kommen und das mehr so als Fan oder so begleitend miterleben, denen muss man dann schon so ein bisschen erklären, was man eigentlich macht.
Dass es überhaupt einen Trainer nur für eine Position gibt. Ne? Auch über die Torwartposition und dein Trainerdasein dort möchte ich gerne später noch mit dir sprechen. Lass uns mal kurz in dem Universum des jungen Peter bleiben, der von der Spoho zum FC gekommen ist. Was war dann so früher dein erster Eindruck vom 1. FC Köln? War das erstmal beeindruckend groß oder für dich auch, du wirkst, als ob du sehr nüchtern auf Dinge guckst und du hast gedacht, ja, dann ist das jetzt mein neuer Arbeitsplatz. Wie?
Auf gar keinen Fall. Also das kann ich dir versichern. Dadurch, und jetzt kommen wir zurück auf Toni Schumacher, dadurch, dass ich ein großer Fan von Toni Schumacher war und das aus dem fernen Saarland gesehen habe und du im Prinzip ja kein Internet hattest oder diese Dinge, wo du ständig irgendwie was herholen kannst, was googeln kannst und dich informieren kannst, war ich angewiesen auf die Sportschau, das aktuelle Sportstudio, irgendwelche Länderspielübertragungen und so weiter. Und dann ist das natürlich alles für dich aus der Entfernung fast unerreichbar. Das ist riesig groß. Der 1. FC Köln hat natürlich einen überregional großen Namen. In den 80er Jahren sehr erfolgreich national, also um die deutsche Meisterschaft mitgespielt, mit Toni Schumacher und allen, die dazugehören. Harald Konopka habe ich heute beim Training gesehen. Da mache ich den Diener, wenn ich aus der Mannschaft jemanden sehe, weil das für mich natürlich diese Ikonen sind aus meiner Jugendzeit, ne? Und deswegen bin ich mit sehr viel Respekt hierher gekommen. Und mit Ehrfurcht ist übertrieben, aber sehr viel Respekt. Wusste, glaube ich, auch von Anfang an, wo ich mich einzuordnen habe in der Hierarchie hier, nämlich ganz hinten.
Okay, das wäre meine nächste Frage
ganz
gewesen.
Ganz hinten, ja, das damals war das so. Und was ich auch in keinster Weise als negativ bezeichnen würde, sondern man muss sich halt irgendwo auch beweisen oder eher andere überzeugen. Ja, es war was absolut Besonderes, hier anfangen zu dürfen als Trainer. Und den Geißbock dann auf dem Trainingsanzug zu haben, und das war schon cool.
Hast du ja auch dann sogar insgesamt 10 Jahre gemacht, nach einigen Jahren im Jugendbereich, dann irgendwann den Sprung in die Profiabteilung. Hast du dich da auch erstmal wieder hinten eingereiht?
Ja klar, das ist, ich weiß, ich bin, das war die Saison 99, 2000 im Winter, durfte ich das erste Mal mit den Profis mitfahren. Und zwar konnte Rolf Herings nicht ins Trainingslager nach Portugal. Ewald Lien war Cheftrainer, Hannes Linsen war Sportdirektor. Und Hannes Linsen hat mich in sein Büro geholt und hat gesagt, pass auf Peter, du fährst mit ins Trainingslager. Und da musste ich erstmal schlucken. Weil das natürlich auf der einen Seite eine riesen Auszeichnung für mich war, auf der anderen Seite aber auch eine brutale Verantwortung und wenn du mit den Profis oder mit dem Profigeschäft wenig zu tun hast und bist plötzlich mittendrin, ja, dann überlegt man sich gut, was man tut und was man sagt und wann man was sagt.
Fällt dir da eine Situation ein?
Da fällt mir eine Situation ein, da haben wir das Training besprochen. Ewald Dien, Cheftrainer, und Jan Kotschan war Co-Trainer. Das war, glaube ich, der zweite oder der dritte Tag, und die beiden haben darüber diskutiert, was sie am kommenden Tag machen, ne, zum Warm-up und so weiter, und waren sich nicht einig. Und ich dachte die ganze Zeit, ich kenne noch was Cooles von früher aus der U15, aber ich weiß nicht, ob man das sagen kann hier, und die lachen dich aus nachher und so weiter. Dann habe ich vorsichtig das Fingerchen gehoben, habe gesagt, ich hätte vielleicht einen Vorschlag und so weiter. Und dann hat sich Ewald Lien das angehört und hat gesagt, Peter, weißt du was, das machen wir am nächsten Tag. Und dann bist du natürlich stolz wie Oscar.
Da warst du wie alt?
Da war ich 30. 31.
Inmitten, kannst du noch mal ein paar Namen sagen, damit wir auch unsere Hörerinnen und Hörer, damit die bildlich die wissen, Mannschaft, welche Zeit wir da haben. Das ist ja.
Das war das Jahr, in dem der FC aus der zweiten Liga aufgestiegen ist. Also davor war Bernd Schuster Cheftrainer, wenn ich mich richtig erinnere. Dann hat Ewald Lien übernommen. Das war, da war Scherzi schon dabei, Christian Springer war dabei, Markus Pröll im Tor, Jan Givior, Thomas Zichon, Alex Vogt, Kulli, Markus Kurt, Donkov, Ralf Hasenhüttl war kurz dabei, oder ein halbes Jahr, glaube ich. Ich meine, der wäre ausgeliehen gewesen.
Hat sich dann ja aber schon, du nennst ja wirklich die Namen, als wäre es nichts. Hat sich das so ein Stück weit eingebrannt, weil das auch die ersten großen Schritte für dich waren dann einfach in deiner Karriere? Plötzlich neben so Fußballstars.
Ja, klar.
Zu stehen.
Ich war vorher nur Fan, ja. Und das ist wie wenn du jetzt einen Fan nimmst und setzt ihn in die Profiabteilung und sagst, so, jetzt mach mal, du bist jetzt ein Teil davon. Ja, und dann braucht man eine gewisse Zeit, um sich anzupassen, um auch die Leute, mit denen man arbeitet, einschätzen zu können, ist ja vollkommen klar. Da muss man auch lernen, welche Wirkung hat man selbst nach außen, und wie verhält man sich, klar kann sich dann immer verhalten wie in der Jugendmannschaft, und das braucht alles seine Zeit.
Wenn du sagst, das war die Situation, du hast den Finger gehoben, hast mal deine Idee gepitcht, es hat geklappt, ist dir schon mal sowas auch um die Ohren geflogen, hast du mal einen Trainer gehabt, der dich in die Schranken gewiesen hat, ob du sie noch alle hast, hier dazwischen zu funken?
Also dazwischen gefunkt habe ich eigentlich nie. Das ist auch nicht meine Art, sondern wenn, dann sitzt man ja im Team zusammen und bespricht. So, und dann hat ja jeder irgendwo auch ein Mitspracherecht in Anführungsstrichen. Also im Sinne von, man kann einen Vorschlag machen. So, und wenn man das vernünftig macht, dann obliegt es ja immer noch dem Cheftrainer zu sagen, okay, das können wir machen oder wir machen es etwas anders oder wir lassen es sein. So, und das ist auch schon vorgekommen, und sowas darf man dann auch nicht persönlich nehmen. Ist ja auch nicht persönlich gemeint, sondern es gibt Cheftrainer, die ihr Funktionsteam oder ihr Trainerteam mehr oder etwas weniger in Verantwortung nehmen. Und auch damit muss man klarkommen.
So, und dann hast du eben schon so ein bisschen durchklingen lassen, du musst dann ja auch erstmal eine andere Rolle finden, wenn du vom Jugendbereich dann in den Seniorenbereich kommst. Was würdest du sagen, wie lange hat das gedauert, da deinen Standpunkt zu finden und dann auch so deine Art mit, war das dann damals, waren das Markus Proll und Alexander Bade im Tor? Bin ich da richtig im Kopf?
Das war dann Jahr, in dem ich, so als ich das erste Mal mit im Trainingslager war, in dieser besagten Zweitligasaison unter Ewald Lien, da waren die Torhüter Markus Bröll, Sebastian Selke, dann wurde Ronny Teuber ausgeliehen, weil sich Selle verletzt hatte, also Sebastian Selke war verletzt, und Slava Sokolov war der vierte U23 Torhüter. Das waren die, und dann bin ich, als Friedhelm Funkel Cheftrainer wurde, fest zu den Profis hoch, und da war dann Alex Bade, Stefan Wessels und Slava Sokolov, die drei Torhüter.
Wie war dein Umgang dann mit solchen erwachsenen Torhütern im Vergleich zu vorher Jugendtorhütern?
Also ich muss dazu sagen, dass ich ein Riesenglück hatte. Und die Jungs, mit denen ich zu Beginn meiner Trainerkarriere bei den Profis arbeiten durfte, wirklich okay waren. Das heißt, da war also jetzt keiner dabei, der mir das Leben schwer machen wollte oder der charakterlich nicht okay war und irgendwie die Konfrontation gesucht hat oder zeigen wollte, dass er schon länger dabei ist und ich bin der Frischling und so. Also da muss ich allen ein Riesenkompliment machen. Die haben es mir sehr einfach gemacht. Und waren offen für das, was ich angeboten habe, und haben mir da auch immer eine offene und ehrliche Rückmeldung gegeben. Und dazu kommt, dass ich sowohl mit Ewald Lien sehr gut klarkam und dann natürlich auch sehr gut mit Friedhelm Funkel. Das heißt also, auch in der Funktion des Cheftrainers oder auf der Position des Cheftrainers war jemand, der mich aufgenommen hat. Ja, und nicht irgendwie gesagt hat, das ist jetzt der Student oder der war kein Profi und der hat keine Ahnung und so weiter, den lasse ich links liegen, sondern es war ein richtig, richtig guter Umgang, und das hat es mir natürlich sehr einfach gemacht.
Was sind dann deine ersten Erinnerungen, der erste große Moment, wo du dachtest, jetzt bin ich Wahnsinn, Peter, gerade noch Spoho, jetzt ausverkauftes Stadion?
Ausverkauftes Stadion war ja hier nicht, weil das Stadion umgebaut wurde. Aber als wir raus sind zum ersten Spiel in der zweiten Liga, die Mannschaft war abgestiegen aus der Bundesliga in die zweite Liga. Friedhelm Funkel hatte die letzten Spiele übernommen von Ewald Lien. Dann das Warmmachen vor dieser Südkurve, das war schon was Besonderes. Da muss man schon muss ich mich schon zusammenreißen. war ich, muss ich zugeben, etwas nervös, um es mal so zu sagen. Was ja auch verständlich, ich meine, wenn du noch nie in so einem Stadion, du warst noch nie da unten auf dem Rasen, und ich war zwar vorher ab und zu bei den Profis dabei, aber nie im Spieltagsbetrieb, sondern wenn in der Vorbereitung oder in einem Trainingslager, und das ist natürlich schon ein Unterschied, ob du dann zum ersten in der Hauptverantwortung jetzt in dieser Position rausgehst, zum ersten Meisterschaftsspiel und stehst dann vor dieser Kurve da. Das ist schon beeindruckend.
Sind das Momente, wo du junge Torhüter auch versuchst, darauf vorzubereiten?
Ja, was heißt darauf vorzubereiten? Im Endeffekt,
vielleicht hilft es ja, wenn du denen auf die Schulter klopfst, sagst, übrigens, wenn du nervös bist, das kenne ich auch.
Hatte ich in der Situation noch nie. Oder was heißt, hatte ich in der Situation noch nie? Stimmt auch nicht. Ich weiß, einfaches Beispiel, Andreas Lute, der beim VfL Bochum lange Jahre Torwart war und jetzt zum Schluss auch wieder, der hat sein erstes Spiel gemacht im DFB-Pokal, Viertelfinale gegen Schalke 04. Heimspiel, ausverkauftes Stadion. Damals war Frank Heinemann Interimstrainer. Und wir haben entschieden, kurzfristig entschieden, dass wir die eigentliche Nummer 1 rausholen und den Jungen spielen lassen. Ein Eigengewächs. Und da habe ich am Abend vorher, habe ich ihn angerufen und habe ihm, ich glaube, mein Satz war, du kannst ja jetzt in die Hose kacken, bis morgen musst du so weit sein, dass du spielen kannst. Ja, aber er wusste das auch einzuordnen, ne? Also wie ich das meine. Und das war ja sein Einstieg in den Profifußball. Und ich sag mal so, man gibt so diesen Satz, man kann einen in den Sattel heben, aber reiten muss er selbst. Und ich glaube, das trifft es auch ganz gut, weil das, und da muss man ehrlich sein, auch nicht so ganz einfach ist. Ja, also man kann trainieren und ist alles schön und gut, aber wenn du dann im Stadion bist und hast diese ganzen Eindrücke prasseln auf dich ein, und der Druck ist dann da, ob du willst oder nicht, damit musst du klarkommen können.
Deine Profijahre beim FC waren ja auch relativ wild.
Kann man so sagen, ja.
Du hast gerade über das Zweitliga-Jahr gesprochen. In dem Jahr seid ihr dann auch direkt wieder aufgestiegen.
Richtig.
Im Anschluss abgestiegen.
Richtig.
Dann wieder aufgestiegen. Und wieder aufgestiegen, also genau. Wirklich der Inbegriff von Fahrstuhljahren. Wie blickst du heute so auf die Zeit zurück?
Ja, so wie du sagst, es war sehr intensiv. Ja, es war gleich in meinem ersten Jahr im Profibereich aufzusteigen mit dem Verein, bei dem du im Jugendbereich groß geworden bist, im Nachwuchsbereich, ne? Natürlich was Besonderes. Dementsprechend brutal und niederschmetternd war der Abstieg. Also das waren schon absolute Extreme. Um dann im dritten Jahr gleich wieder aufzusteigen. Ne? Also im Prinzip war immer Druck auf dem Kessel. Entweder du musstest aufsteigen oder du musstest die Liga halten oder du musst halt wieder aufsteigen. Und das prägt einen und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man gleich zu Beginn das Maximum an Impact hat und nicht denkt, das läuft schon irgendwie und ist ganz gemütlich, sondern mit dem Druck musst du ja dann auch im Laufe der Jahre umgehen können.
Die harte Schule der Auf- und Richtig, Abstiege.
Genau.
Ist dieser Druck, würdest du sagen, bei Torhütern noch mal höher als beim Rest der Feldspieler? Weil in der Regel, erstmal bist du irgendwie eine Art auf dich alleine gestellt als Torhüter. Und die klassische Aussage, macht der Torhüter einen Fehler, ist es in der Regel ein Gegentor. Ist deswegen der Druck, den du gerade beschreibst, noch mal einen Tick höher, würdest du sagen, beim Keeper?
Du kannst hier eben nur vor den Kopf gucken, ne? Also ich glaube, das ist irgendwie individuell unterschiedlich. Ich denke, es gibt Torhüter, die als junge Torhüter sehr gut mit dem Druck klarkommen oder diesen gar nicht so als Druck empfinden. Andere zerbrechen vielleicht daran. Und bei den Feldspielern ist das genauso. Das ist, ich weiß nicht, ob man dann einen großen Unterschied machen kann. Natürlich ist die, so wie du richtig sagst, die Torhüterposition eine spezielle Situation, weil eben, ja, es gibt nur einen davon auf dem Platz. Und wenn der dann was falsch macht, sieht's jeder. Oder meint jeder, es sehen zu können. Und bei den Feldspielern ist es halt so, dass sie das vielleicht etwas kaschieren können oder durch die nächste Aktion wieder im Prinzip in Anführungsstrichen gut machen können, wie man das nennen will. Und das ist ja für einen Torhüter relativ schwierig. Ne? Wenn du einen Fehler gemacht hast und hast dadurch ein Gegentor verursacht, ja, dann ist das so. Dann steht das so auf der Anzeigentafel. Da kannst du danach, das Einzige, was man da machen kann, ist ein Spiel weiter fort oder durchziehen. Ja, und den Fehler möglichst schnell abhaken. Ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Punkt beim Torhüter. Machst du einen Fehler, musst du ihn sofort wegdrücken können und musst weitermachen, als wäre nichts gewesen.
Aber wie macht man das? Du hast selber gesagt, bei uns im Cardsharing gerne mal auf YouTube auch auschecken. Was unterscheidet einen guten von einem sehr guten Torhüter? Da war deine ganz klare Antwort die mentale Stärke. Wie kriegt man die hin? Wie trainiert man die? Ist das auch deine Rolle? Bist du auch ein Stück weit da irgendwie Mentalcoach?
Das würde ich so nicht sagen. Ist meine persönliche Meinung. Ja, also Psychologen eventuell, die werden nicht meiner Meinung sein, wenn ich das jetzt so sage. Aber ich glaube, das ist zum Großteil in dir drin. Du hast es oder du hast es nicht. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder versucht, junge Torhüter, jetzt in den letzten fast 20 Jahren beim VfL Bochum, an den Profibereich ranzuführen, eigene Torhüter ranzuführen. Und da ist ein ganz wesentlicher Punkt, wie gehen die mit dem Druck um, wenn sie aus ihrem U19-Umfeld rausgenommen werden und werden in die Profimannschaft gesteckt. Und das zu beobachten ist schon interessant, weil jeder anders damit umgeht. Und die Jungs, die mit diesem ersten Druck, sage ich es mal, der noch nicht mal unbedingt im Spielbetrieb, hat mit dem Spielbetrieb gar nichts zu tun, sondern es ist einfach nur das Training. Du bist das erste Mal bei den Profis dabei, beim Training, bei den Männern, wirst auch mal angekackt, wirst auch für Dinge verantwortlich gemacht, für die du vielleicht gar nichts kannst, weil es natürlich einfacher ist, wenn irgendwas nicht läuft in der Spielform oder in der Turnierform, das auf den Jüngsten zu schieben. Wie geht der Junge dann damit um? Ja, natürlich nimmst du ihn ja auch mal zur Seite und sagst, pass auf, mach dir keinen Kopf, das muss links reingehen und rechts wieder raus. Natürlich spricht man mit dem Jungen auch, aber im Endeffekt nehmen kann man das nicht. Oder jetzt das Patentrezept vorlegen und sagen, wenn du das und das machst, dann funktioniert das halt. Es gibt halt Jungs, die machen sich mehr und manche machen sich weniger Gedanken.
Gibt es da jemanden, der dich sehr beeindruckt hat, wie reif der schon war in jungen Jahren?
Wenn ich das jetzt sage, dann zum Beispiel Thomas Kessler. Ja. Auch wenn der jetzt mein Chef ist hier, aber das ist wirklich so. Der Kess kam hierher in der, ich glaube, U15 aus Brauweiler, meine ich, haben wir ihn geholt.
Ja, grün-weiß.
Und der hat vor dir gestanden und hat im Prinzip so mit dir gesprochen, wie er das jetzt tut. Das heißt, er war als 15-Jähriger, 14-Jähriger schon reif und selbstbewusst und hat das im Prinzip ausgestrahlt, was du so von einem jungen Spieler erhoffst oder von einem jungen Torwart speziell erhoffst und hat sich letztendlich dann auch bestätigt. Er hat sich dann auch im Profibereich durchgesetzt.
Zu der Zeit nochmal, damals beim 1. FC Köln, in deinen Seniorenjahren, wir haben es eben schon mal durchgesprochen, wer da alles so gespielt hat. Ich sehe euch da in den Salah-Trikots mit VPV-Versicherung, Christian Springer, Giovanni Federico. Später kamen dann auch noch so die ersten Seniorenjahre von Lukas Podolski und Lukas Sinkiewicz dazu. Dann hast du nach dem Aufstieg gesagt, ich gehe den nächsten Schritt zum VfL Bochum. Dort wiederum bist du jetzt auch gegangen nach nicht so genau genommen einem Aufstieg, aber einem Emotionsdrama. Ist das so deine Art, Tschüss zu sagen mit großartigen Erfolgserlebnissen und dann den nächsten Schritt zu gehen?
Das würde ich so nicht sagen, sondern sowohl damals als auch diesmal war es so eine Art Bauchgefühl. Schwer zu beschreiben. Ich bin im Prinzip damals von einem Aufsteiger, also zweite Bundesliga in die erste Bundesliga, Köln, zu einem Absteiger, VfL Bochum, aus der Bundesliga in die zweite Liga gegangen. Weil ich das Gefühl hatte, dass zum damaligen Zeitpunkt die richtige Entscheidung war. So, hatte natürlich haben meine oder hatte sowohl die Entscheidung damals auch als diese Entscheidung was mit persönlichen Gründen zu tun, mit Personen. Damals war es Marcel Koller, den ich sehr geschätzt habe, der für kurze Zeit Cheftrainer beim 1. FC Köln war, dann zum VfL Bochum ist, mich gefragt hat und ich diesen Schritt gegangen bin. Diesmal war es, komme ich wieder auf Kess, war es Thomas Kessler und Christian Keller, die mich angesprochen haben und ich ein Gespräch mit den beiden hatte und mich sehr vom ersten Moment an sehr wohl gefühlt habe und ein gutes Gefühl hatte. Dann noch das Gespräch mit unserem Cheftrainer. Jetzt kommt noch dazu, dass meine Lebensgefährtin, meine Freundin hier in Köln wohnt. Und das alles so ein bisschen zusammengespielt hat. Ich kannte den Verein. Es war jetzt, natürlich hat sich viel verändert hier, aber es war jetzt nichts Neues. Ich bin jetzt nicht in ein völlig neues Umfeld gekommen, sondern ich hatte immer eine Verbindung zu dieser Stadt. Und so haben halt verschiedene Faktoren eine Rolle gespielt.
Wir geben auch immer unseren Fans die Möglichkeit, Fragen einzureichen über Instagram. Und du hast ja dann nach 10 Jahren 1. FC Köln 19 Jahre VfL Bochum mitgemacht. Auch eine ganz schöne Weile. Das heißt, du kennst beide Clubs sehr gut. Und da zielt so ein bisschen die Frage von unserem Fan Slavomon ab. Der fragt dich, was ist der größte Unterschied zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FC Köln?
Boah. Das ist eine schwierige Frage. Was ist der größte Unterschied? Ich würde einfach mal sagen, dass hier in Köln alles ein bisschen größer ist. Die Stadt ist größer, der Verein ist größer, was Mitgliederanzahl angeht, was Infrastruktur angeht. Aber beide Vereine sind natürlich absolute Traditionsvereine, die fest verwurzelt sind in der Stadt. Sowohl der FC, aber auch der als auch der VfL Bochum. In Bochum kommen ungefähr, glaube ich, 90% der Zuschauer im Stadion kommen aus der Stadt, direkt aus der Stadt. Auch dort spielt der Verein eine große Rolle für das Selbstverständnis der Leute dort, für das Selbstvertrauen der Leute. Ja, mhm. Also das ist ja. Es gibt viele Parallelen. Der größte Unterschied ist wirklich schwierig zu sagen. Jetzt gibt nicht diesen einen Unterschied.
Es sind einfach andere Clubs auch, ne?
Ja, klar, logisch.
Aber was da drin steckt, das interessiert mich. Stichwort Selbstverständnis. Spürst du das hier in der Stadt, wenn ihr gewonnen habt, im Gegensatz zu, wenn ihr verloren habt?
Also hier muss ich sagen, dafür bin ich noch ein bisschen frisch hier wieder. Ne? Ich kenne das noch von früher, also in meiner ersten Zeit. Da war das schon so, dass, und ich denke, das ist nach wie vor so, dass wenn man weiß, dass jetzt in meinem Fall arbeitest beim FC, dann wirst du natürlich darauf angesprochen. Und das war in Bochum auch so. Einfaches Beispiel, du stehst irgendwo an der Kasse beim Edeka und beim Rewe, beim Rewe. Natürlich, im Edeka gibt es gar keine, aber gibt nur Rewe. Und du hast ein Spiel verloren am Wochenende und hörst von hinten den Satz, das war aber nichts am Wochenende. Und dann weißt du ganz genau, da hat dich einer erkannt. Und ist nicht unbedingt gut gelaunt, der Kollege. Also will damit sagen, natürlich, wenn man erkannt wird, wird man da dann auch angesprochen. Jetzt in meinem Fall ist es natürlich auch so, dass, das muss man ehrlicherweise sagen, ich bin nicht so bekannt wie der Cheftrainer oder irgendein Spieler. Ne? Also von daher kommt das relativ selten vor.
Aber man wird auch schon mal erkannt und angesprochen. Ich fasse zusammen, 10 Jahre 1. FC Köln, 19 Jahre VfL Bochum. Kann man sagen, du bist eine treue Seele?
Das kann man schon sagen. Für mich ist nicht in erster Linie die Liga-Zugehörigkeit entscheidend, sondern wie gesagt, und das habe ich ja eben schon mal versucht anzudeuten, ich muss mich wohlfühlen. Ich muss mich mit dem Verein irgendwie identifizieren können und muss ein gutes Gefühl bei den handelnden Personen haben oder bei den Verantwortlichen, sagen wir es mal so. Dass ich das natürlich im Laufe der Zeit dann auch mal verschieben kann, ist vollkommen klar. Aber ich beziehe das jetzt in erster Linie auf diesen Wechselgedanken oder beziehungsweise diesen Wechselvorgang. Ne? In dem Moment muss ich mich wohlfühlen. Und wenn das der Fall ist, bin ich auch eine sehr treue Seele. Oder war ich auch. Also was heißt, wenn das der Fall ist? War bis jetzt immer so.
Kannst du das auch festmachen, was das vielleicht für Kleinigkeiten sind, dass dein Herz sagt, es fühlt sich wohl?
Schwierig. Woran macht man sowas fest? Meistens sind das persönliche Verbindungen oder diese zwischenmenschlichen Dinge, die eine Rolle spielen, zumindest bei mir.
Nähe, Füll. So kann man es vielleicht.
So kann man es vielleicht sagen, ja.
Eine weitere Fanfrage in Anführungsstrichen kommt von deinem lieben Kollegen Frank Almstedt.
Ach, ja.
Unserem Zeugwart, der auch ganz formell bei Instagram gefragt hat. Und zwar will er wissen, wie hast du dich gefühlt, als das Angebot vom FC kam?
Ich war überrascht. Sagen wir es mal so, ich habe nicht unbedingt damit gerechnet. Habe mich aber sofort sehr gefreut und war auch relativ schnell bereit, diesen Schritt zu gehen. So muss man sagen. Im Prinzip ist das ja innerhalb von einer Woche gelaufen. Es war die Relegation mit dem VfL Bochum. In der Woche darauf habe ich den Anruf bekommen von den Verantwortlichen hier. Dann haben wir uns mal zusammengesetzt, haben miteinander gesprochen und dann ging das relativ schnell.
Wie viel Nostalgie kam da in dir hoch? Bist du dann nochmal gedanklich in die Saison unter Ewald Lien gegangen?
Das nicht unbedingt, aber ich hatte natürlich nach wie vor oder immer eine gewisse Beziehung, nenne ich es mal, auch wenn es da eine Fernbeziehung war, zum FC und auch zu der Stadt. Ich habe hier studiert, mein Sohn ist hier auf die Welt gekommen. Das kannst du ja dann nicht einfach so ablegen, ne? Und obwohl ich sehr lange in Bochum war und auch sehr gerne in Bochum war und mich auch sehr wohl gefühlt habe in Bochum, war es für mich dann was ganz Spezielles, wieder zurückzukommen zum FC. Und es freut mich ungemein, dass das geklappt hat. Ich hätte persönlich nicht damit gerechnet, aber umso schöner ist es jetzt.
Hand aufs Herz, wie viele Nächte hast du dann überlegt, ob du kommst?
Ich habe schon ein bisschen überlegt. Ich habe Familie oder beziehungsweise ich habe zwei Jungs, für die ich verantwortlich bin. Also das spielt natürlich auch eine Rolle. Ja, eine gewisse Sicherheit in Bochum. Eine gewisse Jobsicherheit, die man dann aufgibt. Ja? Das darf man ja auch nicht so ganz außer Acht lassen. Und das hat mich schon ein ganz kleines bisschen umtriebig gemacht, um das mal so zu sagen. Ich habe viel mit meiner Freundin gesprochen. Ich habe auch den einen oder anderen nach seiner Meinung gefragt, wie würde er es machen. Und im Prinzip waren alle einer Meinung. Jeder hat gesagt, mach's.
Wen hast du so gefragt?
Ich habe viel mit meiner Partnerin gesprochen, mit meiner Lebensgefährtin gesprochen. Ich habe, die war natürlich klar, aus, ne? Als Kölnerin, obwohl sie auch gesagt hat, pass auf, das ist eine Entscheidung, die musst du treffen, die musst du für dich treffen, du musst ein gutes Gefühl dabei haben. Die hat mich also nicht unter Druck gesetzt und gesagt, mach das, ganz im Gegenteil. Aber ob das Trainerkollegen von mir waren in Bochum, auch in Bochum, oder ehemalige Cheftrainer, ich habe mit Friedhelm Funkel telefoniert, habe ihn gefragt, wie siehst du das, wie würdest du das machen? Und alle haben gesagt, mach das. Und im Endeffekt wusste ich schon, dass ich es mache. Nach dem ersten Gespräch hier mit Christian Keller. Da war das für mich schon klar, als ich hier weggefahren bin und habe gesagt, wenn die zwei wollen und sagen, sie machen das, dann werde ich zusagen. Trotz allem versucht man sich ja dann irgendwo so ein bisschen Rat zu holen, ne, und in Anführungszeichen abzusichern. Du kannst dich nicht absichern. Aber es gibt ja natürlich ein besseres Gefühl, wenn du eine positive Rückmeldung bekommst, ist ja klar.
Und die Nummer von Friedhelm Funke, hattest du noch auf der Kurzwahl oder musstest du dir die besorgen?
Die muss ich mir nicht besorgen, die habe ich seit der Zeit. Er hat seine Nummer behalten, ich meine auch.
Und wie war das Telefonat? Hast du dann gesagt, Friedhelm, lang nicht gesprochen, hier ist Peter Greiber, ich brauche mal deinen Rat, oder wie sah das aus,
also
das
Gespräch? Also ich muss sagen, dass wir immer mal wieder zwischendurch Kontakt haben, meistens per WhatsApp, aber wir haben auch ab und zu mal telefoniert. Nein, ich habe ihn angerufen und habe ihm gesagt, pass auf, ich habe eine Anfrage und wie siehst du das? Wie ist deine Meinung? Und die Meinung war sehr eindeutig.
Schön, dass du beim FC bist, Peter. Als du dann hier angefangen hast, gab's da so eine Art Aufnahmeritual? Musstest du irgendwas singen, klassischerweise, oder irgendwas tun?
Bis jetzt noch nicht und ich hoffe auch, dass es nicht so weit kommt.
Rein hypothetisch, welches Lied würdest du wählen?
Das weiß ich nicht.
Du setzt alles darauf, dass du nicht singen musst.
Genau. Ich hoffe auch, dass das jetzt okay.
Ich schneide es aber nicht raus. Also wenn es Spieler von euch hören, dann kommen sie vielleicht noch auf Ideen.
Wenn ich jetzt anfangen muss, was zu singen.
Singen wir zusammen.
Machen wir zusammen, okay.
Ich habe letztes Jahr im Trainingslager Fädel gesungen von den Blackfist.
Okay.
Kann ich dir empfehlen. Da singt auch sowieso der ganze Saal mit, so oder so.
Jetzt.
Wir haben eine Regel hier im Podcast, die lautet, dass der aktuelle Gast eine Frage gestellt bekommt vom vorherigen Gast. Als letztes war hier Laura Feiersinger zu Gast aus der FC-Damenmannschaft. Mhm. Und deswegen wollen wir doch mal reinhören, was die von dir wissen möchte.
Hallo Peter, das ist die Laura Feiersinger.
Hallo.
Ich war zu Gast beim letzten Podcast und hier ist meine Frage an dich. Wenn du einen Torwart aus der ganzen Fußballgeschichte trainieren könntest, wer wäre das und warum?
Super Frage. Wer wäre das? Ja, da müsste ich sagen Toni Schumacher. Und wenn es nicht Toni Schumacher wäre, also wir reden jetzt, ich kann mir einen aussuchen. Ja, ist also nicht einer, den...
Muss nicht von den Lebzeiten her passen.
Okay, aber dann würde ich Buffon nehmen. Gigi Buffon.
Den hast du ja auch schon erwähnt in unserem Cardsharing, genau. Als großartigen Keeper. Warum reizt sich das, den zu trainieren?
Was reizt trainieren? Ich
oder willst du ihn sogar vielleicht eher als Mensch kennenlernen?
Genau, wenn ich die Chance hätte, ich meine, trainieren eh nicht mehr, ne? Der Kollege ist ja raus aus dem Job.
Na, wer weiß, der hat ja noch mit 43 war der noch aktiv.
Das ist richtig, wie gesagt, das habe ich auch in dem Podcast erwähnt. Ich habe mit dem VfL Bochum haben wir ein oder sogar zweimal ein Freundschaftsspiel gegen ihn gehabt. Also gegen Ende seiner aktiven Zeit. Und warum? Ich fand ihn als Typen einfach cool. Ich fand sein Torwartspiel beeindruckend und
Auch er hatte ja dann irgendwann die besondere Situation, dass er eigentlich als Weltklasse-Torhüter nur noch Nummer 2 war. Generell, wir haben es eben schon so ein bisschen angerissen, dass das ja in der Torhüter-Konstellation schon immer besonders ist. Auch beim Training seid ihr ja lange erstmal immer ein Team in Dreier-, Vierer-, Fünfer-Gruppen, je nachdem, wie das ist. Und ganz klar mit dem Unterschied, dass es immer eine Nummer 1 gibt, in der Regel zumindest, die dann immer spielt oder zumindest den Ligabetrieb durchspielt. Was ist das für eine Situation? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Gab es da auch schon mal unbequeme Situationen? Wie ist dieses Spannungsverhältnis in so einer Torwartgruppe?
Ja, habe ich im Prinzip alles schon erlebt. Ich finde, wichtig ist, und das steht über allem, das ist der respektvolle Umgang miteinander. Das heißt, der Umgang innerhalb der Torwart-Trainingsgruppe, nenne ich es mal. Dazu zählt der Torwarttrainer und dazu zählen natürlich die Torhüter. Und es ist mit Sicherheit nicht immer einfach, das entsprechend zu moderieren oder zu handeln, weil natürlich jeder einen gewissen Ehrgeiz hat, jeder möchte spielen, das ist völlig verständlich, aber es kann nur einer spielen. Diese Entscheidung trifft in der Regel auch der Cheftrainer, natürlich in Absprache mit dem Torwarttrainer, aber es gibt auch Situationen, in denen Cheftrainer und Torwarttrainer nicht einer Meinung sind. Ich rede jetzt nicht von der aktuellen Situation oder sondern das hat es in der Vergangenheit, aber schon vor vielen, vielen Jahren ab und zu mal gegeben. Und dann gilt es trotzdem, diese Entscheidung zu respektieren von allen Beteiligten und im Sinne der Mannschaft, wir bewegen uns hier in einem Mannschaftssport, das zu tun, was der Mannschaft hilft, letztendlich um erfolgreich zu sein. Und das bedeutet in dem Fall, das eigene Ego hinten anzustellen, zu trainieren, dafür zu sorgen, dass durch eine hohe Trainingsqualität innerhalb dieser Torwart-Trainingsgruppe alle profitieren. Denn wenn das Training dort nachlässt oder keine Qualität ist oder schlechte Stimmung ist, dann beeinflusst das letztendlich auch die Leistung der spielenden Nummer 1. Und umgekehrt ist es natürlich so, dass von einer hohen Trainingsqualität alle profitieren. Sowohl die Nummer 1 als auch die Nummer 2 oder die Nummer 3 oder wer auch immer da noch in dieser Gruppe mit dabei ist.
Welche Rolle siehst du dann? Du hast gerade schon Moderation angesprochen. Wie sehr bringst du dich ein und inwiefern lässt du das dann auch einfach über, das sind ja auch dann erwachsene Männer, inwiefern greifst du da ein in diese Situation?
Ich würde es mal anders beschreiben. Ich versuche allen zu vermitteln, dass sie alle eine Wertigkeit haben. Ja, und dass es nicht für mich eine, sag ich mal, klare Nummer 1 gibt und dann ein Beiwerk an anderen Torhütern, die halt noch mit dabei sind, sondern alle sind wichtig und ich versuche, meine Aufmerksamkeit wirklich allen entgegenzubringen und sie so gut es geht gleich, sag ich mal, zu behandeln. Ja, also nicht zu sagen, den einen schiebe ich immer so ein bisschen an die Seite und kümmere mich nur um ein oder zwei, sondern alle haben eine Wertigkeit. Ich respektiere alle und es, vor allen Dingen macht es mir auch Spaß, mit allen zu arbeiten.
Kannst du uns mal einen Einblick geben? Man kennt ja dann typischerweise, ihr seid auf dem Platz und ich sage jetzt ganz vereinfacht, du bolst aufs Tor und die Jungs halten die Bälle. Darüber hinaus, was ist sonst noch die Zusammenarbeit? Ich habe dich zum Beispiel letzte Woche gesehen mit Jonas Urbich, wie ihr gemeinsam wahrscheinlich analysiert habt. Was ist da neben der Arbeit auf dem Platz noch alles? Wie oft sprecht ihr? Was macht ihr alles außerhalb des Platzes?
Also man muss natürlich dazu sagen, die Hauptarbeit findet auf dem Platz statt, ne? Weil das drumherum schon sehr zeitintensiv ist. Die Jungs haben ein Krafttraining oder ein Athletiktraining, die haben Physiotherapie etc. Also sie sind schon sehr eingespannt. Was wir natürlich regelmäßig machen, ist eine Videobesprechung. Das heißt, das vorangegangene Spiel besprechen anhand von Videosequenzen, die wir uns ansehen. Dazu zählt auch eine Spielvorbereitung auf den kommenden Gegner, dass man sich gewisse Dinge anguckt, speziell was das Torwartspiel betrifft, Standardsituationen des Gegners, Elfmeter, Besonderheiten etc. Das nimmt den Großteil der Zeit in Anspruch.
Kannst du uns einen kleinen Einblick geben jetzt, wann war die letzte Analyse mit Jonas? Hattet ihr heute auch wieder eine? Ja. Worüber habt ihr da gesprochen? Was hast du ihm da an die Hand gegeben?
Also wir haben über das letzte Spiel gesprochen, über das Spiel gegen Braunschweig. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, war natürlich ein super Spiel von uns allen oder von der Mannschaft, nicht von uns, sondern von der Mannschaft. Auch Jonas hat ein sehr souveränes, ruhiges Spiel abgeliefert und wir haben im Prinzip Dinge besprochen, die eventuell für die Zukunft ein gewisses Entwicklungspotenzial in sich tragen. Das mal so zu sagen.
Okay, du willst nicht ins Detail gehen, habe genau. Ich den Eindruck. Diese Zusammenarbeit auch mit dem restlichen Trainerteam, wie funktioniert die? Wie oft sitzt du mit denen zusammen? Wie oft sprecht ihr? Worüber sprecht ihr?
Ja gut, wir sitzen ja tagtäglich zusammen. Wir sitzen ja alle in einem Büro. Wir haben in der Regel morgens eine Trainingsbesprechung. Da ist der Cheftrainer dabei, sind die Co-Trainer dabei, da ist unser Athletiktrainer dabei, meistens auch ein Videoanalyst dabei. Da besprechen wir, wie wir das Training angehen, was geplant ist, was vielleicht auch die nächsten Tage geplant ist. Wie haben die Jungs das Training am Vortag verkraftet? Gibt es irgendwelche Probleme, medizinischen Probleme, wie auch immer? Also es ist schon eine regelmäßige Besprechung. Und ansonsten, klar, wir sitzen zusammen im Büro, wir sprechen relativ häufig und viel.
Das heißt, ganz plakativ, du überlegst dir die Übungen, die du mit den Torhütern machen willst und erklärst dann vor der restlichen Runde, wie das aussehen soll und dann besprecht ihr, wann die Jungs auch ins Mannschaftstraining kommen. Kann man das so sagen?
Andersrum, der Cheftrainer sagt, was geplant ist, beziehungsweise der Co-Trainer. Und daran passe ich dann meine Trainingszeiten oder Trainingsinhalte an. Ja, also es ist klar, der Chef sagt, was gemacht wird und wir arbeiten zu.
Und die Analysen, die du dann zum Beispiel wie heute mit Jonas gemacht hast, kannst du dann einem eurer Analyse-Spezialisten sagen, hey, ich würde gerne mit Jonas dies und das besprechen und er extrahiert dir die Szenen oder wie funktioniert die Zusammenarbeit?
Das ist so geregelt, dass ich im Prinzip während des Spiels, ich habe ein iPad und verschiedene Tags, eben Spielfortsetzung, Spieleröffnung, Zielverteidigung, Raumverteidigung, Standards und Gegentore. Und je nachdem, welche Spielsituation gerade läuft, drücke ich auf diesen Tag. Und nach dem Spiel bekomme ich diese Tags auf meinen Computer und kann dann das so zusammenschneiden, wie ich das brauche.
Videoschnitt machst du auch noch als Torwarttrainer, das ist ja Wahnsinn.
Ja, da muss ich mich bei unseren Videoanalysten, beim Hannes und beim Hucke sehr bedanken für ihre Geduld, weil auch ich hier was Neues lernen musste. nicht unbedingt das Schneiden, sondern das Betriebssystem. Und da haben die Jungs mir sehr geholfen und waren sehr geduldig, weil ich schon die eine oder andere Frage hatte.
Hannes Dold und Dennis Huckestein, liebe Grüße, ihr macht großartige Arbeit.
Überragende Arbeit, die zwei, ja.
Was hat dich überrascht, als du hier wieder aufgeschlagen bist nach dann 19 Jahren Abwesenheit?
Was hat mich überrascht? Natürlich hat sich einiges geändert. Wäre ja auch komisch, wenn es nicht so wäre. Es hat sich sowohl von der Infrastruktur einiges geändert, von den Plätzen, die hier sind. Als ich hier weg bin, gab es noch einen Aschenplatz. Das ist mittlerweile ein Kunstrasenplatz. Das Funktionsgebäude hat sich verändert. Die Anzahl der Mitarbeiter hat sich verändert. Ja, das Funktionsteam ist natürlich deutlich größer, als es damals war. Aber das hat sich ja ist ja nicht ein Phänomen des ersten FC Köln, sondern das ist ja generell im Fußballbereich der Fall, dass sich das Team um das Team herum schon deutlich vergrößert hat.
Bevor wir zum Ende kommen, bist du bereit für unsere letzte Rubrik im Podcast?
Ja.
90 plus 3, die Nachspielzeit.
90 plus 3 Fragen zum Abschluss, die hier jeder Gast, jede Gästin gleichermaßen beantworten muss. Und die erste ist relativ simpel. Wie sieht dein Plan für den restlichen Tag heute noch aus? Was machst du heute noch?
Ich werde gleich intensive Körperpflege und Hygiene betreiben. Das heißt, ich werde mich duschen gehen. Dann muss ich noch was klären bezüglich Tickets, die ich besorgt habe für das Abschiedsspiel von Lukas Podolski.
Am 10.10.
Genau.
Du bist auch dabei. Du kennst ja Poldi noch von damals.
Wenn ich Zeit habe, werde ich sehr gerne dabei sein, aber ich habe Karten besorgt. Nicht für mich, sondern für Bekannte. Dann werde ich zu meiner Freundin fahren.
Stichwort 10.10. Einen Tag später, am 11.10., wird es diesen Podcast hier übrigens live auf einer Bühne geben. In Poldis Straßenkickerbase, also es schließen sich mehrere Kreise, werden wir auf der Bühne sein und da gibt's noch ein paar Karten. Wer Lust hat, kann vorbeikommen. Heimspiel-tickets.de oder einfach mal in den Shownotes gucken, da sind alle Infos. Peter, wenn du jemanden für einen Live-Podcast nominieren müsstest aus dem aktuellen FC-Team, wer wäre das?
Aus dem Funktionsteam oder aus dem ganzen Team?
So wie du magst.
Dann nehme ich Julian Pauli.
Julian Pauli. Gucken wir mal, ob er dabei ist. Wir halten euch auf dem Laufenden und kommen jetzt wieder zu 90+3 zurück. Was willst du in deinem Leben noch erreichen?
Ich möchte glücklich und zufrieden alt werden.
Was ist für dich der erste FC Köln?
Der Gefühl.
Unsere Markenabteilung wäre stolz auf dich.
Es freut mich zu hören.
Peter, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Mir auch. Ja, ich bedanke mich.
Ich bedanke mich recht herzlich und sage, mach es gut.
Mach es besser.
Erster FC Köln, der Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt.